Es ist Jahresbeginn und im Radio, da höre ich die scherzhafte Erzählung über einen Menschen, der sich einen Heimtrainer gekauft hat. Also Sie kennen Heimtrainer, das ist so ein Fahrrad für zu Hause, das man sich reinstellt, wenn es kalt ist. Und da heißt es, er benutzt ihn in der ersten Januarwoche des Jahres einmal auf Stufe 2, dabei schwitzt er auf Stufe 12. Danach steht er im Schlafzimmer als Wäscheablage. Es sammeln sich Klamotten da drauf. Aber Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Bald kommt der Sommer. Ja, also kauft er sich einen Bauchmuskeltrainer, benutzt ihn einmal. Danach sammelt sich darauf Staub. Dann denkt er sich, naja, dann verkaufe ich das bei eBay. 20 Euro, ja, es findet sich kein Käufer. Er zieht aus der Wohnung aus und denkt sich, also der Heimtrainer und der Bauchmuskeltrainer, den gibt's übrigens umsonst dazu. Ja, den lasse ich einfach hier stehen. Der Neubesitzer fährt in der ersten Woche des neuen Jahres einmal auf Stufe 2. Dabei schwitzt er auf Stufe 12. Danach sammeln sich Klamotten darauf. Ja, das neue Jahr, das anfängt, das ist so ein Einschnitt. Das ist ein Neuanfang. Und dann nehmen Sie sich vielleicht auch so wie ich Dinge vor, die ich anders machen will. Irgendwie bietet sich das ja auch an. Und was denken Sie, was sind die Top 3 Vorsätze, die sich Deutsche so machen im Jahr 2020? Haben Sie eine Idee? Abnehmen und Sport, habe ich schon gehört. Rauchen aufhören, auch sehr gut. Also ich habe jetzt eine Quelle gehabt, da stand, die Top 3 Vorsätze sind erstens mehr Sport treiben, das ist irgendwie jedes Jahr dabei, weniger Zeit in den sozialen Medien zweitens und drittens gesünder ernähren. Also so Klassiker, die kann man auch auf jeden anwenden irgendwie. Und auch an mir ging das nicht vorbei. Ich habe mir natürlich am Anfang gedacht, ja, Yannick, jetzt machst du wieder regelmäßiger Sport. Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen, die mich jeden Tag daran erinnert, mach doch mal Sport und mach bitte genau diese Übung jeden Tag. Und ich kann Ihnen versichern, ich werde die heute Nachmittag auf jeden Fall zum ersten Mal benutzen, ja. Und wissen Sie, wo das herkommt? Das kommt eigentlich aus dem alten Rom. Im alten Rom, da hat man gefeiert, dass etwas Altes zu Ende ging und man hat dem Gott Janus, das hat auch mit Januar zu tun, sozusagen gehuldigt. Und Sie kennen vielleicht den Januskopf, der sieht so aus, der guckt in beide Richtungen gleichzeitig. Der hat einen Kopf, der guckt nach vorne und einen Kopf, der guckt nach hinten. Und man denkt an das, was war und man denkt an das, was kommen wird. Und im Gegensatz zu uns, die wir uns ja oft eher Ziele stecken, die so zu einem gewissen, ich sag mal, Selbstoptimierungsgedanken gehören, ging es da darum, die Verhältnisse und die Beziehungen zu erneuern. Und zwar die Verhältnisse zwischen dem Staat, zwischen dem Volk und Gott. Das heißt, es ging gar nicht um irgendwas in mir, sondern es ging um etwas außerhalb von mir. Und vielleicht können wir das auch von den alten Römern lernen, wenn wir gleich auf den Bibeltext gucken. Und dann ist mir noch Folgendes aufgefallen. Ich habe dann gedacht, naja, also wenn diese Tradition mit diesen guten Vorsätzen fürs neue Jahr funktionieren würde, dann könnte man die ja irgendwann sozusagen abschaffen im eigenen Leben. Weil wenn es klappt, dann brauche ich die ja nicht mehr. Oder zumindest könnten die guten Vorsätze ein bisschen variieren. Also ich müsste mir nicht mehr jedes Jahr dasselbe vornehmen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und am Ende stehen Sie und ich und die Römer doch wieder vor unserem Heimtrainer und wir denken, naja, also irgendwie sammelt sich da jetzt eher Wäsche drauf. Und irgendwie passiert es auch jedes Jahr wieder, dass Sie denken, ja, letztes Jahr hat es zwar jetzt ja nicht geklappt, aber also dieses Jahr jetzt wirklich, also wirklich jetzt, also jetzt klappt's. Ich überstehe den 17. Januar. Also warum suchen Sie und ich denn manchmal so einen Neuanfang oder machen uns einen guten Vorsatz? Ich denke, weil Scheitern auch zum Leben dazugehört. Und weil Sie und ich immer wieder Dinge machen, die nicht funktionieren, obwohl wir doch diesmal ganz sicher waren, dass es klappt. Und manchmal kommen wir irgendwie verschuldet oder auch unverschuldet in so Zustände rein oder Situationen, da würden wir uns wünschen, dass sie sich einmal umkehren, einmal eine 180-Grad-Wende kommt, weil wir vielleicht einem Schicksal ausgeliefert sind, weil wir vielleicht auch sowas ausgeliefert sind wie Krankheit oder so. Manchmal haben wir es aber auch selber verbockt und haben uns selber in eine Situation manövriert. aus der kommen wir irgendwie nicht mehr raus und irgendwie sind nur wir schuld. Wir suchen dann einen Neuanfang. Also, und ich denke, die Bibel, die kennt auch solche Erfahrungen von Neuanfängen und Situationen, in denen Neuanfänge und so der Wechsel des Zustandes einmal komplett nötig waren. Das Volk Israel kennt sie. Das Volk Israel, das ist das von Gott erwählte Volk. Und im Schnitt, sage ich mal, hat es die gleichen Probleme wie Sie und ich heute auch. Wie der durchschnittliche Christ heute hier, wie der durchschnittliche Mensch. Es nimmt sich vor, besser zu werden, jetzt die Treue und den Bund mit Gott aber wirklich zu halten. Und es scheitert immer wieder, den Weisungen Gottes einfach gehorsam zu sein. So zu leben, wie Gott es sagt. Und das ist ähnlich wie neues Jahr. Ich reflektiere das Alte und sehe, da sind Dinge nicht so gut gelaufen. Im neuen Jahr mache ich es besser und es funktioniert irgendwie doch nicht. Jedenfalls schenkt Gott immer wieder Neuanfänge. Und davon ist die Rede in Psalm 107. Ich lese die Verse 1 bis 9. Da steht, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Jetzt kennt vielleicht nicht jeder von uns diese Erfahrung, durch so eine menschenleere Wüste zu irren. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das tut, dann sucht man irgendwie nach der Stadt, man sucht nach der Zivilisation, man will irgendwie da raus. Und man wünscht sich, dass der Zustand sich umkehrt. Und sie brauchen etwas anderes. Was sie hier brauchen in dieser Situation, ist etwas außer sich. Sie können sich selbst nicht mehr helfen. Die Hilfe, die kann nicht von ihnen kommen, die kann nur von außen kommen. Die kann nur von Gott kommen. Der Mensch braucht etwas. Das merken sie daran, dass sie jeden Tag was essen und was trinken. Um morgen noch zu leben, brauchen sie heute was außer sich, was nicht zu ihnen gehört. Sie alleine sind nicht genug. Sie sind irgendwie auf den anderen angewiesen und in dem Fall auf den ganz anderen, auf Gott, der aus dieser ausweglosen Situation Rettung schenkt. Und ich habe so eine ganz banale Erfahrung gemacht. Als ich beim Skifahren war, da war es so neblig, ich habe die Hand vor Augen kaum gesehen. Also ich hatte keinen Orientierungspunkt. Und da war ich froh, dass in diesem Moment, kurz bevor ich die Piste verlassen hätte, ja, da so ein orangener Pfosten stand, der mir gesagt hat, fahr da lieber nicht lang. Oder dass ab und zu andere Skifahrer da waren, an denen ich mich orientieren konnte. Ich wusste dann wieder, wo die Piste ist, wo der Weg sozusagen lang geht. Also ich brauchte einen Orientierungspunkt, einen Fixpunkt ganz außer mir. Und ich konnte mir das selber nicht mehr sagen, wo ist der Weg. Und genauso brauchten diese Menschen, dieses Volk, etwas, das ihren Durst und ihren Hunger stillt. Etwas ganz von außen. Und wir brauchen etwas, das unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst stillt. Und heutzutage wohl eher, weil diese Wüste keine Leere ist, sondern weil dieser Ort, an dem wir leben, einer ist, der viel zu voll ist, mit viel zu vielen Optionen, mit viel zu vielen Möglichkeiten. Und gerade das zu einer inneren Leere fühlt, weil Sie und ich doch gar nicht mehr wissen, na, für was soll ich mich denn jetzt entscheiden? Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht ist das Problem, sich nicht entscheiden zu können und vor lauter Möglichkeiten zu verhungern und zu verdursten. Aber der erste Punkt ist, es ist wie bei den Römern, da kommt sozusagen was von außen. Was von außen wird geordnet, die Beziehung von Gott und von Mensch, von diesem Volk, das durch die Wüste irrt. Durch diesen Gott von außen kommt im Leben ein Neuanfang, in dem er Rettung schenkt. Und wie ist es denn zu dieser Rettung gekommen? Wie kam denn dieser Gott als Neuanfang ins Leben dieses Volkes? Ich lese weiter in diesem Psalm die Verse 17 bis 22. Da steht, die Toren oder die Dummen litten wegen ihres gottlosen Weges. und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Hier wird jetzt die Erfahrung beschrieben, in eine Notsituation zu kommen, und zwar aus eigenem Verschulden heraus. Wir sind selber schuld. Und selbst da ist die Erfahrung, hilft Gott, und Gott ist der, der einen Neuanfang schafft. Vielleicht haben Sie das erlebt in Ihrer Familie, in Ihrem Job, in der Schule, im Studium. Vielleicht haben Sie irgendwie andere verletzt oder haben Dinge gesagt, die Sie im nächsten Moment schon wieder bereut haben, oder Dinge getan, die Sie im nächsten Moment schon wieder bereut haben. Und vielleicht fällt es Ihnen sogar schwer, sich da selber noch zu leiden, wegen dieser einen Sache, die Sie gesagt und die Sie getan haben. Sich selbst noch anzunehmen und irgendwie ernst zu nehmen. Und diese Situation, die erscheint Ihnen irgendwie wie so eine Grube, in der Sie festsitzen. Und da gibt es keinen Weg raus. Dann bietet dieser Psalmschreiber hier einen Ausweg an, der sagt, diese Menschen, denen es so geht, die flehen zu Gott, die schreien zu Gott, die flehen um Hilfe, und Gott befreit selbst aus dieser Not, die selbst verschuldet ist. Und wissen Sie, woran das liegt, dass dieser Gott daraus befreit? Weil der sie versteht. Und dann, ich habe mir überlegt, wie sehr versteht er denn sie? Wie sehr versteht er mich denn? Vielleicht wird es daran klar, wie oft doch manchmal Kommunikation ist zwischen Menschen, mit denen sie vielleicht sogar im selben Raum sitzen. Wie oft ist das einfach schwer, sich gegenseitig zu verstehen. Und jetzt ist hier dieser Gott, mit dem sie nicht von Angesicht zu Angesicht reden, und doch versteht er sie und doch weiß der, was sie meinen. Er erweist sich nicht nur als ein Gott, sondern als dein Gott, weil er dein Schreien hört, selbst wie es in diesem Psalm heißt, an den Pforten des Todes. Und ich habe mir überlegt, wie oft verstehen Menschen sich untereinander nicht. Stellen Sie vor, Sie sitzen vielleicht mit einem Freund oder mit Ihrem Partner in einem Raum und Sie reden. Und Sie kennen das alle, dass Sie schon mal jemandem was erzählt haben und den Eindruck hatten, der hört gerade gar nicht, was ich sage. Der ist irgendwie abwesend, der ist mit den Gedanken ganz woanders. Oder Sie kennen diese Situation, dass Sie predigen und Sie merken, die Leute, die sind ganz woanders. Die sind irgendwie abwesend. Und irgendwie werden Sie vielleicht nicht verstanden. Sie erzählen wem was und Sie merken, boah, der Gegenüber, das kommt irgendwie nicht so an. Der weiß gar nicht, was ich genau damit meine. Und ich habe mir da verschiedene Situationen vorgestellt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und Sie haben ein Leiden und dann müssen Sie dem ja irgendwie mit Worten erklären, was Ihr Problem ist. Und Sie hoffen irgendwie, dass das, was in Ihnen ist, auch bei dem dann ankommt, dass der das versteht. Und Sie hoffen, dass der versteht, wie schwerwiegend Ihr Problem ist. Der hofft es nicht, dass er es nicht zu schwer einschätzt, zu schwerwiegend, aber er soll es irgendwie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, das mit Worten zu vermitteln. Was meinen Sie da eigentlich? Oder Sie erzählen jemandem, wie Sie sich fühlen, und der andere sagt, ja komm, jetzt stelle ich nicht so an. Aber für Sie wiegt es eigentlich viel schwerer. Dann fühlen Sie sich nicht verstanden. Dann ist das nicht angekommen und das fühlt sich nicht gut an. Oder aber, Sie schätzen vielleicht ein Problem für viel zu groß an, dabei ist es für den anderen gar nicht so groß. Meine These ist, das passiert schon mal zwischen Eltern und Kindern. Im Elternauge ist das Problem schon mal ein bisschen größer, als es im Kinderauge ist. Und das Kind sagt dann, oh Papa, oh Mama, nerv nicht. Ja, weil das Kind denkt, es ist doch gar nicht so schlimm. Und da redet man schon mal einander vorbei. Oder Sie kennen vielleicht diese von von Friedemann, Schulz von Thun, diese vier Ebenen der Kommunikation oder diese vier Ohren, mit denen wir schon mal Dinge hören. Da ist dieser Beispielsatz, da sitzen zwei Menschen, ein Paar meinetwegen am Tisch und der eine sagt, da ist was Grünes in der Suppe. Und dann könnte man das auf vier Arten und Weisen verstehen. Also auf der Sachebene heißt das, ich sehe was Grünes. Mal die Selbstoffenbarung von mir ist, ich sehe was Grünes, ich weiß nicht, was es ist. Auf der Beziehungsebene heißt das, du wirst es wissen. Und der Appell heißt, sag mir bitte, was es ist. Jetzt kann das aber ganz unterschiedlich beim Empfänger ankommen. Der Empfänger könnte es zum Beispiel so hören. Sachebene, er oder sie sieht was Grünes. Selbstoffenbarung, ihm oder ihr schmeckt das Essen nicht. Beziehung, er oder sie hält mich für einen schlechten Koch, für eine schlechte Köchin. Und Appell, ich soll künftig nur noch kochen, was ihm oder ihr schmeckt. Und nachdem sie das verarbeitet haben, kommt folgender Satz raus. Ja, wenn es dir nicht schmeckt, dann koch das nächste Mal selber. Und jetzt kann man das noch ganz unterschiedlich sagen. Man könnte auch sagen, ich sehe was Grünes. Oder, was ist denn das Grüne in der Suppe? Und sie merken, das kommt ganz unterschiedlich an. Und was ich damit sagen will ist, wie schwer es oft ist, sich doch richtig zu verstehen oder wie schwer es oft ist, das, was ich in mir habe, auch zum anderen zu transportieren mit meinen Worten, dass er mich so versteht, wie ich es meine. Obwohl ich doch mit jemandem im selben Raum bin, ihn angucke beim Reden. Und ich denke, Sie kennen das aus Ihrem Leben. Wie oft kommt es da zu Missverständnissen? Und jetzt stellen Sie sich vor, obwohl Sie mit Gott nicht leibhaft im selben Raum sind, so ist es bei Gott nicht. Da kommt es nicht zu Missverständnissen. Der versteht sie. Dieser Weg, den Gott eingeschlagen ist mit dem Volk Israel und durch Jesus mit uns, das ist ein Weg des Mitgefühls und des Verständnisses. Der kann sich einfühlen in ihre Lage. Dem erzählen sie und der versteht. Und zwar schon längst. Der weiß, wie es ihnen geht und an was sie leiden, an was sie sich freuen. Und er versteht es genau. Und sie erinnern sich an die Lesung und den letzten Vers, da hieß es, weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Hier sehen Sie das, was ich lang beschrieben habe, in einem einzigen Satz. Da sind Menschen, da ist der Mose und der sagt, vielleicht, also in meiner Vorstellung ist der genervt. Warum murrt ihr denn gegen uns? Wir sind Menschen, wir verstehen doch das Problem. Ja, wir können nicht helfen. Aber der Gott, der hat doch euer Murren gehört, der hört doch euer Schreien und euer Flehen. Und das ist der Unterschied zwischen Mensch und zwischen Gott. Gott, der versteht sie, der hört sie und er kann ihnen helfen. Und er kann ihnen helfen. Deswegen könnte doch der gute Vorsatz oder der Neuanfang im neuen Jahr sein, murren Sie doch ruhig zu diesem Gott. Flehen Sie den an, schreien Sie zu dem, danken Sie dem, reden Sie mit dem. Weil der versteht Sie wirklich und er kann ihnen helfen. Deshalb hat er sie gerettet. Für den ist das Problem nicht zu groß oder zu ausweglos oder die Grube zu tief oder die Wüste zu leer. Der hört sie und er versteht sie besser, als jeder Mensch es könnte. Da gibt es nicht diese Missverständnisse, die Menschen untereinander haben. Und der Neuanfang, der kommt zum einen von außen, der kommt von außen von Gott, der kommt nicht von ihnen. Der Neuanfang ist keine Selbstoptimierung, der ist geschenkt. Und er kommt zu ihnen, indem sie flehen, indem sie zu diesem Gott flehen und ihm zutrauen, dass er den Neuanfang bringt. Denn der gute Vorsatz, das haben wir bei den alten Römern gelernt, ist dazu da, um die Verhältnisse nach außen zu erneuern, zu Gott, zu den Mitmenschen, um da Erneuerung zu schaffen. Also murren Sie zu Gott und erneuern Sie auch sozusagen von Ihrer Seite diese Beziehung zu Gott, indem Sie ihm sagen, ja, ich murre doch zu dir und zu niemand anderem, weil ich dir, Gott, zutraue, dass du in meinem Leben einen Neuanfang schenken kannst. Und das Ganze, dieses Schreien, dieses Flehen zu Gott, dabei geht es um ganz innige Gemeinschaft. Darum, den, der Rettung schenken kann, das auch zuzutrauen. Und das bringt Lebenskraft in jeden anderen Bereich. Weil wissen Sie, wenn Sie in dieser Grube sitzen oder wenn Sie in dieser Wüste umherirren, was auch immer das sein könnte, dann hilft auch jeder andere Neuanfang in jedem anderen Lebensbereich nichts. Weil dann steht das Leben vielleicht einfach ganz sinnleer da. Erst weil Gott diese Möglichkeit hat, aus diesen existenziellen Situationen, aus dieser lebensbedrohlichen Lage zu retten, ist auch jeder andere Neuanfang überhaupt erst möglich. Also schenkt Gott den Neuanfang. Und der Psalm fragt am Ende im letzten Vers, nun, wer ist weise, dass er sich dies bewahre? Nämlich, dass er sich die Gnade Gottes bewahre. Oder man könnte ganz banal formulieren, wer ist klug, dass er sich diese Geschichte merken kann? Wer ist klug, sich diese Geschichte zu merken? Jetzt ist hier die Rede von Weisheit. Weisheit, damit ist gemeint, die Kunst zu leben. Also wie können Sie Ihr Leben so leben, dass das ein ganz fester Bestandteil dessen ist, dass Gott den Neuanfang schenkt und dass Gott gnädig ist und dass Gott die Macht dazu hat? Wie stützen Sie Ihr Leben konsequent darauf, wenn eine Situation ausweglos erscheint? Vertrauen Sie dann auf Gott? Vertrauen Sie, dass Gott den Neuanfang schenkt? Gott ist jedenfalls der, der Sie versteht. Sie sind nicht alleine. Egal wie ausweglos, wie selbstverschuldet Ihr Leben und Ihr Start im Januar 2020 war, Gott ist der, der rettet. Und Sie sehen das an der Geschichte des Volkes Israel mit Gott, die ist lang. Das Volk Israel, das erlebt, dass Mauern einstürzen bei Jericho. Das erlebt, dass Manna vom Himmel fällt, das Brot vom Himmel fällt, dass sie versorgt sind. Es erlebt, dass eine Feuersäule und eine Wolkensäule immer vor dem Volk herzieht. Die wissen immer, wo geht's lang. Die erleben, dass Gott sie rettet vor diesem Meer, vor diesem Roten Meer, das geteilt wird und die Feinde aufhält. Also unendlich viele Wunder Gottes. Und doch findet sich das Volk Israel immer wieder an diesem einen Punkt, an dem sie doch versagen und doch diesen Bund brechen. Und deswegen muss diese Geschichte von der Rettung, und zwar deine Geschichte von der Rettung Gottes, immer wieder erzählt werden. Denn das Scheitern, das kommt von ganz alleine. Aber die Rettung, die kommt nicht von ganz alleine, aber die kommt von Gott. Woher kommt also der Neuanfang im neuen Jahr? Was ist der gute Vorsatz? Die Antwort ist, glaube ich, dass die Geschichte des Volkes Israels und auch deine Geschichte mit Gott eine Geschichte ist, die einem mit Neuanfängen bleibt. Da kommt nicht der eine Neuanfang irgendwann und dann ist das vorbei, sondern der Neuanfang, der kommt immer und immer und immer und immer wieder. Martin Luther hat das auch so gesehen und er hat das bezeichnet als eine tägliche Buße. Der Glaube ist eine tägliche Umkehr, ein täglicher Sinneswandel, weg von mir und von meinen Versagen hin zu Gott. Die tägliche Wende zu dem, der den Neuanfang bringt. Und das ist der Vorsatz für 2020. Und das ist der Vorsatz für jeden Tag. Wenn Sie es vielleicht jeden Tag einmal schaffen, Ihre guten Vorsätze über den Haufen zu werfen, dann können Sie doch aber auch wissen, an jedem Tag kommt der Neuanfang wieder von Gott. Also die Geschichte mit Gott ist eine mit Neuanfängen. Keine des irgendwann so Gutseins, dass das aufhört. Also wer ist weise, die Gnade Gottes zu bewahren? Heißt, wer ist weise zu wissen, die wahre Kraft zum Leben, die kommt nicht nur aus Ihnen selbst, aus dir selbst. Ist keine Selbstoptimierung, sondern die kommt von Gott und zwar jeden Tag. Wissen Sie, wo das hinführt? Das führt alleine an einen Ort. Das führt in die Beziehung zu Gott, in die Gemeinschaft zu Gott, an den Ort, an dem Sie zu Gott schreien, an dem Sie Gott anflehen, ihm danken, einfach mit ihm reden und alles mit ihm teilen, weil Sie wissen, bei Gott, da gibt es den Neuanfang, da gibt es die Kraft zu leben. Und weil Gott diesen einen Neuanfang schenkt, ist auch jeder andere mit allen Menschen in allen Bereichen ihres Lebens möglich. Amen.